Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Ich wünsche eine gute Fahrt und jetzt eine gute Unterhaltung mit dem wohl beliebtesten Streitgespräch der Schweiz.
Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Präsentiert von der Ausi Garage AG, ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee. Mit dem neuen Range Rover Velar.
Roger gegen Markus, heute aus dem Studio, nächste Woche dann on Tour. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Wir haben vier Themen, das Rahmenabkommen, der Showdown kommt diese Woche. Dann Heidi oder Viola. Begeisterung hält sich in Grenzen. Blick am Abend, die Zeit sterben geht weiter und Donald Trump und die Russen neue brisante Enthüllungen. Also das Rahmenabkommen, Bundesrat hat sollen am letzten Freitag eine Entscheidung geben, hat es nicht gemacht, nach Jahren von Verhandlungen. Offenbar getraut er sich nicht raus. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder sagt er dann Ja oder Nein zu dem, was ausgehandelt wurde, oder will es noch aufschieben. Was meinst du, Markus?
Ja, ich habe das Gefühl, es ist gescheitert, und zwar, weil einfach die SP will nicht. Und ich meine, am Wochenende ist ja der Meier noch zum Präsident geworden vom Gewerkschaftsbund, und der hat ja sehr deutlich gesagt, dass er da keine Konzessionen machen will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Simonetta Sommaruga und Alain Berset sich wirklich getrauen, sich auf das einzulassen. Also, dem her ist klar, es gibt keine Mehrheit.
Gut, ich bin ganz anderer Meinung. Ich bin der Meinung, sie werden das Parlament schieben. Und im Parlament passieren dann viele Sachen. Und vielleicht kommt es dann zum Volk. Und dort könnten dann viel mehr Sachen passieren. Ich habe in der Arena ganz etwas Interessantes gesehen. Hast du dir geschaut? Ganz am Schluss ist Laura Zimmermann gekommen von Operation Libero. Und die hat im Klartext gesagt, tönt doch nicht so blöd, wir müssen doch das anschauen, wir müssen doch irgendwie flexibel sein. Das heisst, die Zivilgesellschaft wird sich möglicherweise gegen SP und SVP stellen. Ist interessant gewesen, der Blocher neben dem Pardini auf der gleichen Seite gegen die Mitteparteien. Und wenn es noch da Operation Libero und alle die anderen Gruppierungen sagen, nein, wir wollen das, weil uns das wichtiger ist als alles andere, auch wenn wir ein paar Kröten müssen fressen, dann könnte das eben doch noch durchkommen, weil die Mehrheit von der Schweizer wollen die Bilateralen, und die Bilateralen kann man offenbar nur haben, wenn man auch ein Rahmenabkommen hat.
Also bring it on, gell? Also eine Volksabstimmung, wenn die SP und die SVP dagegen sind, das glaube ich nicht, dass das kannst
gehören. Die SP wird gespalten sein.
Die SP wird schon gespalten sein, da hast du recht, aber die FDP ist dann nachher... Nein, die FDP ist nicht gespalten, aber die CVP wird auch gespalten sein. Das wird eine schwierige Abstimmung, aber ich finde es noch lustig, dass du findest, Laura Zimmermann, allein die junge Frau ist Zivilgesellschaft. Das ist doch Mumpitz.
Nein!
Wer ist doch eigentlich Zivilgesellschaft? Wir alle sind Zivilgesellschaft. Das finde ich eine Anmaßung. Ja, weiss Gott. Ja, natürlich bin ich Zivilgesellschaft. Ich habe mich genug geäussert in der Öffentlichkeit. Schau, jeder, der sich engagiert für das Land, und das sind alle, die in den Parteien sitzen und in den Gewerkschaften und in den Wirtschaftsverbänden und sogar mehr Journalisten, wir gehören zu dieser Zivilgesellschaft. Ja. Ich finde das unerträglich, dass da irgendeine junge Frau plötzlich zur Zivilgesellschaft wird. Geht's noch? Und ich meine, sie will einfach unbedingt die EU, das ist ja klar. Sie will dem Empire beitreten, das ist okay. Wir wollen nicht ins Empire.
Gut, also sie ist ja nicht Zivilgesellschaft. Tatsache ist, seit es eben die Gruppierung gibt, die NGOs in der Schweiz, ist die politische Landschaft in der Schweiz ganz anders. Jetzt hat die SVP überhaupt keinen Stich mehr. Und wenn die sich jetzt gegen SVP und SP stellen, das erste Mal auch gegen die SP, dann wird es einfach spannend, finde ich.
Aber wie kommst du auf die Idee, dass die so wahnsinnig einflussreich sind?
Die sind sehr gut organisiert.
Die sind nur einflussreich für ein paar Journalisten. Aber schauen Sie mal, jetzt auch bei der Selbstbestimmungsinitiative. Das Entscheidende ist die Parole von den Parteien. Wenn die CVP und die FDP sagen, wir wollen das nicht, dann hat die SVP keine Chance, eine Mehrheit zu bekommen. Das Gleiche gilt mit der SP. Du hast schon recht, die werden gespalten sein, aber nie in dem Mass, dass du so eine Vorlage kannst durchbringen, wo selbst die FDP-Kreise unbeliebt ist, das musst du ganz klar sehen.
Ich sehe das anders. Ich glaube, das SP-Basis, das ist dort ein bisschen die Kulturinteressierten, Gebildeten und so weiter, die ja die Mehrheit jetzt von den SP-Wählern darstellt, sind ja nicht mehr eigentlich die Arbeiter, die wollen dann am Schluss nicht wegen einer 8-Tage-Regelung eine rote Linie, die auf keinen Fall dafür beschritten werden, dass die werden da unser Verhältnis mit der EU Platz lassen. Das glaube ich einfach nicht. Ja. Wenn das die Entscheidung ist, dann wird es spannend. Und ich glaube, das, was jetzt sowohl Rechsteiner erzählt und Meier erzählt und Löwra erzählt, da gibt es keine Mehrheit im Volk. Da könnte es eventuell völlig falsch liegen.
Ja, also ich bin gespannt, ich glaube es nicht, aber weißt, es geht ja nicht nur um die 8-Tage-Regelung, das ist ein bisschen eine Verwässerung, wo man natürlich den Leuten jetzt ein bisschen die Angst nehmen will. Es geht um viel mehr. Ich meine, die Schiedsgerichtslösung ist nichts, das ist, bedeutet gar nichts. Wir sind im Prinzip im Europäischen Gerichtshof unterstellt, das ist völlig klar. Zweitens geht es um das, dass du, wenn du ein Rahmenabkommen unterzeichnest für die 5 Verträge, dann kannst du aus diesen 5 Verträgen an die EU machen, was sie wollen. Eine Unionsbürgerschaft die wird kommen in 5 Jahren oder in 6 Jahren oder 7 Jahren. Eine Steuerharmonisierung werden wir haben. Die Leute haben immer noch nicht begriffen und vor allem du nicht. Und das ist eigentlich das Traurigste. Nein, die EU ist ein Empire. Die EU, ihr geht es nicht um ein politisches, ein wirtschaftliches Projekt, es geht um ein politisches Projekt. Das kann man teilen oder nicht teilen, das ist auch egal. Aber sie wollen eine Harmonisierung mit allen Ländern, die in Europa gut sind. Ohne dass wir noch etwas zu sagen haben. Der demokratische Nationalstaat, den wollen sie nicht. Das siehst du jetzt in der Auseinandersetzung mit England. Das wollen sie nicht. Weil sie wollen lieber ein grosses Reich
sein. Also, der Markus Sommer hat eben über ein Abkommen, das weder er noch ich kennen, wo wir dort auch nicht wissen. Und die EU ist doch in erster Linie ein wirtschaftliches Gebilde. Und dort ist ganz klar, die sind natürlich 500 Millionen, wir sind 8 Millionen, die sind am Drücken. Wir müssen natürlich in erster Linie in die EU exportieren, pro Kopf der Bevölkerung exportieren wir viel mehr in die EU als umgekehrt. Also ganz klar, wir sind da nicht im Driver's Seat und ich glaube, wir müssen da Kompromiss machen.
Aber
am Schluss.
Was ist dir wichtiger am Schluss? Ja. Export oder Freiheit. Dir ist gleich, wenn einfach die ganzen Gesetze, die wir hier haben in diesem Land, wo du dich musst daran halten, wenn die beschlossen werden von ungewählten Funktionären in Brüssel, für ein paar Expertli. Also, für ein paar Expertli, die Manager verantwortet, die sowieso zu viel verdienen.
Expertli, also das
ja,
ist
ja, sind Expertli. Wir tun ja nachher nicht gar nichts mehr exportieren, wenn wir das nicht hätten.
Aber wir haben nicht mehr die bevorzugte Behandlung, die wir jetzt haben. Und wenn man sieht, im EWR, die Länder, die im EWR sind, wie Norwegen, Island und Liechtenstein, das sind auch nicht Länder, die von der Landkarte verschwunden sind, sondern die funktionieren auch noch gut. Aber das kannst ja du kommen mit deiner nationalistischen Rhetorik. Das kannst du ja dann durchkommen, wenn es dann so weit ist.
Nein, jetzt ist wichtig.
Ich habe nur ein Szenario aufgezeigt. Ich glaube, sowohl die SP mit ihrer Haltung, da mit dieser 8-Tage-Regelung plus, genau wie die SVP, wie wir es jetzt gerade gehört haben, die einfach kategorisch sind gegen alles, was aus EU-Kreisen kommt, die werden ganz hartes Brot essen müssen, wenn sich die Schweizer vor der Frage gestellt sind, wenn wir jetzt die Kröte schlucken oder nicht. Also darum glaube ich nicht, dass der Bundesrat einfach Nein sagen wird und das abklemmen wird, sondern der Prozess wird in der Schweiz weitergehen.
Ja, das kann sein, das weiss ich nicht, aber dein Szenario ist natürlich vom Wunschdenken geprägt. Du willst jetzt einfach das Rahmenabkommen, weil du die EU etwas vom Tollsten findest, was es überhaupt gibt.
Ich finde die EU besser als alles andere.
Ja, du findest sie irrsinnig. Ich finde sie nicht gut. Ich finde sie,
es gibt keine Alternative zur EU.
Ja, wer so redet, hat sowieso schon im Prinzip jede selbstständige Politik aufgegeben.
Nein,
und
schau
mal, ich verstehe gar nicht, was du gegen die Schweiz hast. Die Schweiz ist doch ein gut funktionierendes Land. Wieso sollen wir das Land aufgeben? Wieso eigentlich? Damit wir uns zusammenschliessen mit Deutschland. Wieso? Wieso? Haben wir eine gute Geschichte in den letzten 500 Jahren hinter uns oder die Deutschen? Ich verstehe dich nicht.
Markus, du bist jetzt langsam auf einer primitiven, extrem primitiven nationalistischen Ebene.
Wieso?
Alle Länder, die in der EU sind, das sind 28, bald sind es 7, haben nicht ihr Land aufgegeben.
Die Demokratie haben sie eingeschränkt auf eine Art, die dazu geführt hat, dass du in allen Ländern ein Parteisystem hast, das am Erodieren ist, am Zusammenbrechen ist. Schau mal, was in Paris jetzt läuft. Hast du das Gefühl, das hat keinen Zusammenhang? Natürlich hat das einen Zusammenhang. Schau mal, was in Deutschland passiert ist. Die von dir sehr geschätzte AfD wird immer stärker. Jahr zu Jahr. Jetzt Kopfendeckel. Ich meine es ernst, Roger, und du musst mich nicht einfach abspeisen mit so blöden Polemiken. Du bist ein Nationalist. Ich mache das bei dir auch nicht.
Gut.
Es ist nicht nationalistisch, wenn man sagt, die Schweiz ist eine erfolgreiche Demokratie, so wie übrigens England, während Deutschland überhaupt nicht. Wieso sollen wir uns ein Vorbild nehmen an Länder, die so Probleme hatten in der Geschichte? Wieso?
Weil wir heute in einer anderen Welt leben und weil sich ein neues Europa gebildet hat und wenn der Herr Macron Probleme hat in Frankreich, weil er eben das verkrustete französische System aufbrechen will, das ist natürlich schwierig gegen Gewerkschaften.
Findest du Demokratie keine Errungenschaft? Findest du unnötig?
Absolut.
Also, ist die EU hat, aber die EU hat die Demokratie nicht, wo der Nationalstaat hat. Nein, wirklich nicht.
Also Roger. Gut, komm.
Also, ja, nicht komm. Also sag mal etwas.
Ich sage...
Demokratie ist in der EU super.
Ja, die können ja alle abstimmen und zum Teil haben sie Einstimmigkeit.
Über den Euro haben sie abgestimmt, über die Migrationspolitik haben sie abgestimmt, sie sind über alles abgestimmt. Nein, nie haben sie abgestimmt.
Aber die wir tun auch nicht über alles abstimmen, für das haben wir das Parlament. Ich meine, man tut auch nicht über jeden Hafenkäse abstimmen.
Aber wenn wir wollen, können wir. Gut. Wir können über das Hornkuh abstimmen, wenn wir wollen.
Gut, und haben damit unglaubliche
Ideen. Nein, wir können auch über das Rahmenabkommen abstimmen. Die EU-Länder haben nie über die Römerverträge abgestimmt. Nie. Einfach nie.
Gut, das war 1956, dort war die Welt noch eine andere. Ich hoffe, vielleicht im Gegensatz zu dir, dass wir wirklich über das Rahmenabkommen mal
noch abstimmen. Ich bin für jede Abstimmung.
Gut. Und dann werden wir schauen, wie es rauskommt. Ob ihr da die Hardliner von ganz links und ganz rechts euch werden durchsetzen oder die vernünftigen Menschen.
Die Laura Zimmermann und die Zivilgesellschaft.
Reden wir über Bundesratswahlen. Also wir müssen von dem ausgehen. Es gibt jetzt faktische Frauenquoten im Bundesrat. Wir haben eigentlich nur 3 ernsthafte Kandidatinnen. 2 davon werden gewählt. Mit Sicherheit, ein Mann hat da gar keine Chancen. Also heisst, bei dieser Bundesratswahl geht es nur um Partei und um das Geschlecht und alles andere ist sekundär. In dieser Form hat man das, glaube ich, so noch nie erlebt, oder?
Ja, das ist ein extremer Fall, wobei die Region spielt schon eine Rolle, oder? Keller-Sutter ist natürlich auch favorisiert, wie sie aus der Ostschweiz kommt. Also spielt auch ein bisschen eine Rolle und vielleicht, wenn es Kraken gewinnen, was ich nicht glaube, würde die Region auch eine Rolle gespielt haben.
Ja, vielleicht. Also gut, aber das wäre doch immerhin noch fast schon irgendwie ein Schweizer Märchen. Das Heidi aus den Alpen im Bundesrat. Heidi!
Ja, die Berge rauf. Aber Viola ist ein schöner Name. Das tönt wie Edelweiss.
Also, du bist ja überhaupt nicht begeistert. Jetzt haben sie wieder noch Hearings bei diesen Parteien. Ich weiss nicht, was haltest du von diesen Hearings? Ich finde das eigentlich schade, dass das nicht öffentlich ist, dass wir nicht wissen, was sie sagen. Ja. Weil die gehen natürlich dort rein und sagen, das ist die SVP, da muss ich das sagen. Da sind die Grünen, muss ich das sagen. Können ja irgendwelche Sachen sagen, um Stimmen zu holen. Und irgendwie hat das gar keine Wirkungen. Ich finde das nicht so super demokratisch gesehen.
Ja, bin ich völlig deiner Meinung, die sollten unbedingt öffentlich sein. Nein, unbedingt. Das wäre extrem interessant, wie Viola Amherd und auch Heidi zu Kraken sich bei der SVP anbiedern und nachher tun sie bei der SP genau das Gleiche machen. Nein, das finde ich sehr nicht. Nein, sie tun sich bei der SP anbiedern. Das finde ich total wichtig. Das wäre sehr gut. Vor allem bei Kandidaten wie zum Beispiel Heidi zu Kraken, die eigentlich kein Mensch kennt. Wäre es noch gut, wenn die Schweizer ein bisschen wissen, wer sie ist.
Also diese Woche haben wir Bundesratswahl. Spanien hält sich in Grenzen. Statt der Nacht der langen Messe wird es wahrscheinlich die Nacht der leeren Gläser geben, weil da werden das unglaublich viele Sachen getrunken, oder?
Ja, genau.
Oder? Also du bist da auch nicht irgendwie auf Nadeln. Auf Nadeln.
Nein, und es wird auch nichts passieren. Es ist wirklich sehr langweilig. Aber andererseits muss man auch sagen, mein Gott, Bundesrat ist vielleicht auch nicht so wichtig, wie wir immer das Gefühl haben.
Das sagst du ihm, das hat
der
Blocher
gesagt. Ja, aber es hat ein bisschen etwas.
Das hat der Blocher immer gesagt.
Ja, deshalb sage ich es ja auch.
Bevor er selber geworden ist.
Da hast du auch wieder recht. Da hast du auch wieder recht. Und seit das nicht mehr ist, ist es auch wieder unwichtig. Aber ich bin noch nie Bundesrat gewesen.
Zu deinem grossen
Bruder. Leider nicht Bundesrat. Und deshalb finde ich es nach wie vor.
Aber du schaffst noch dran.
Nein, ich bin realistisch der Meinung, dass die Zivilgesellschaft mich nie wählt. Also werde ich nie Bundesrat. Und deshalb finde ich es unwichtig. Ja, unwichtig.
Richtig unwichtig wäre, dann wäre ich auch für dich. Aber nur in dem Fall.
Danke vielmals.
Also Blick am Abend, die 2 grösste Schweizer Zeitung wird eingestellt. Gratis-Zeitungen ist eigentlich ein Berg von Leichen. Metropol hat eine .ch. News und jetzt noch Blick am Abend, nur noch der Marktleader hat 20 Minuten überlebt. Auch das hat Funktion der Gunst der ersten Stunde, sind die Ersten gewesen, haben das Feld angeführt. Und damit geht das Sterben im Schweizer Pressewald also wirklich immer weiter, oder?
Ja, wobei es ist ja nicht so ein typischer Fall, wie es eben eine Gratiszeitung ist. Und Gratiszeitungen haben eigentlich, wie du ja weißt, wir haben ja Gratiszeitungen gekauft, wo ich auch noch beteiligt war. Gratiszeitungen, glaube ich, sind noch relativ stabil im März.
Aber nur auf regionaler Ebene.
Ja, also meine 20 Minuten ist auch gut unterwegs.
Aber nur als Marktleader.
Ja, aber schau, der Blick am Abend ist ein total gutes Beispiel, wie es rauskommt, wenn ein Unternehmen nicht den Mut hat, konsequent zu sein. Eigentlich hätte es den Blick so Gratiszeitung machen, sie hätten können 20 Minuten sofort vernichten. Weil Blick ist immer noch die stärkste Marke, die wir haben in der Schweiz. Mal, das ist eine irrsinnig starke Marke. Ja, nein, das könntest du jetzt noch machen. Wenn du sie jetzt willst, gratis machen, der Blick 20 Minuten kommt wahnsinnig unter Druck. Aber Blick am Abend war so ein fauler Kompromiss gewesen, oder? So ein fauler Kompromiss, wir trauen uns nicht, den alten Blick anzugreifen oder zu gefährden. Und so kommt es dann eben raus.
Nein, sie wollten den Blick stärken oder die Marke Blick stärken, indem sie die Jungen muss man ranbringen, haben dann eine Abendzeitung gemacht, was auch für die dümmste Idee war, die man kann haben. In den 70er Jahren, 1977, habe ich Tat übernommen, Migros-Zeitung, und habe sofort gesehen, Abendzeitungen mit den kurzen Verkaufs- oder Nutzungszeiten haben keine Chance. Auch in England, wo sie während Jahrzehnten unglaublich beliebt waren und hat das umgestellt. Aber Ringier hat dann 2008 das gemacht. Und natürlich hat es scheitern. Die Verluste sind sehr gross. Und die Frage ist natürlich, warum haben sie so lange durchgegeben? Du kennst das vielleicht. Es war so das Baby von Mark Walder. Es war so seine erste unternehmerische Leitung in dieser Funktion. Hat er darum so lange gewartet?
Nein, ich weiß nicht, ich glaube,
ein Upside hat es ja nicht gegeben.
Nein, aber ich meine, das würde jetzt nicht alles auf den Mark Walder schieben. Da kann sein, dass er eine Rolle gespielt hat. Aber gleichzeitig finde ich, es ist logisch, es fällt einem immer wahnsinnig schwer, so ein Produkt wieder aufzugeben, wo man das Gefühl hat, ja, wir haben immer eine Chance. Und schau, ich sage, Roger, ich bin trotzdem überzeugt, Sie wissen eigentlich selber auch. Den Blick hätten wir zur Gratis-Zeitung machen müssen, den hätten wir gewonnen. Und es ist wahrscheinlich noch nicht zu spät, aber der Blick am Abend war so ein fauler Kompromiss gewesen, den sie intern haben können verkaufen, innenpolitisch haben können verkaufen im Unternehmen. Und jetzt ist es schief gegangen, aber deshalb ist es auch so lang gegangen, bis sie das haben können eingesehen, weil das ist eine innenpolitische Sache gewesen, glaube ich.
Okay, also dann sagen wir, sind jetzt nur noch im Internet tätig, das sagt man amix, wenn eine Zeitung eingestellt wird, wird alles viel besser im Internet, Le Matin, Hebdo etc., wo man dort kein Geld kann verdienen kann, außer man ist Marktleader.
Ja, aber Blick.ch ist also sehr gut unterwegs. Ja. Also denen würde ich durchaus noch zutrauen, dass sie sogar 20 Minuten können abfangen können.
Meinst du? Mhm. Okay, also meine Serie von der Schweizer Medien geht ungebremst weiter, kaschiert eigentlich noch durch Kopfblätter, wie jetzt eben deine Basler Zeitung, die jetzt auch ein bisschen bessere Lokalzeitung ist, mit einem riesigen Tag Media.
Ja, ist schon schön gewesen, die alte Basler Zeitung. Ja.
Genau.
Könntest du jetzt auch mal sagen?
Nein, schön, habe ich es nicht gefunden.
Gut, super. Gut.
Aber es ist einfach keine echte Zeitung mehr. Wenn es wirklich richtig anschaut, sind wirklich viele Zeitungen verschwunden in der letzten Zeit, oder?
Absolut, aber ich meine, das wird mit dem Radiosterben auch weitergehen. Also meine,
wo ist das Radio gestorben?
Ich habe bis jetzt leider noch nicht
gehabt. Nicht das Radio 1,
selbstverständlich.
Ich mache dir ganz Mikrofon zu.
Nein, aber schau mal, es ist ja offensichtlich, sowohl das Fernsehen wie das Radio, wie der Print, also beim Fernsehen und beim Radio, das lineare Programm, die sind überall unter Druck.
Fernsehen halten sich sehr
aber
gut.
Aber linear schon. Die sind auch unter Druck.
Wenig.
Wir haben gerade letzte Woche einen Vortrag gehabt mit Gilles Marchand, der war bei uns gewesen, beim Verband von der Schweizer Medien. Ja. Er hat uns Zahlen gezeigt. Die sind nicht gut. Sie wissen genau, dass sie jetzt zurückgehen. Sie haben eine hohe Panik.
Etwa 85% ist immer noch linear.
Nein, 85 bis 79 sind es, glaube ich, runtergerutscht. Und das ist nicht gut.
Gut, aber das heisst, es geht ganz lang.
Aber man kann ja auch vom Nicht-Linearen
profitieren, wenn man es hat. Also.
Ja, aber dort ist es komplizierter zu profitieren.
Gut, also, und die Basler Zeitung, wir haben jetzt ja noch im Logo für unser Event, das wir jetzt dann wieder haben, nächste Woche. Und du ist Basler Zeitung, wann können wir das wegnehmen?
Ich weiss nicht, das tun wir jetzt ewig behalten. Die Basler Zeitung wird es noch ewig geben. Mich gibt es nicht mehr.
Gut, also reden wir mit Donald Trump wieder einmal. Russland-Untersuchungen gehen weiter. Die Hexenjagd, die er gesagt hat, die zeigt immer mehr Resultate. Er hat immer gesagt, keine Verbindungen zwischen ihm und Russland. Und jetzt ist der Michael Cohen gekommen, sein langjähriger Anwalt, und Fixer Mischler, der gesagt hat, bis im Juni 2016 hat man das Projekt weiterverfolgt, einen Trump-Tower zu machen in Moskau. Das war zu einer Zeit, wo er schon als Präsidentschaftskandidat festgestanden ist. Und er hat selber gesagt, ich habe gedacht, wenn ich die Präsidentenwahlen dann verliere, dann wollte ich doch das Business weitermachen. Also die totale Vermischung, die wir wahrscheinlich im ersten Teil wissen, hat er zum Teil zugegeben. Hat ja in dieser Zeit schon gesagt, wir wollen keine Sanktionen mehr in Russland. Hat immer positiv geredet über den Putin. Und jetzt wissen wir genau, warum. Oder es ist um Business gegangen. Es heisst ja in dieser ganzen Geschichte immer wieder Follow the Money. Und jetzt ist man immer weiter vorgedrungen. Und der Markus Sommer sagt, es ist gar nichts vorhanden. der ist jetzt ein bisschen leislich geworden.
Nein, ich sage gar nichts mehr, weil du tust mich auch immer richtig zitieren. Nein, es ist nichts passiert. Also erstens ist es mal nicht kriminell, was er gemacht hat. Wenn das überhaupt stimmt, was der Michael Cohen sagt, der ja selber, sich selber als Lügner jetzt bezeichnet
hat. Soll man Herrn
Cohen jetzt Ding glauben? Aber erstens ist völlig klar, es ist politisch, ist es dumm. Politisch finde ich, als Kandidat hättest du vielleicht sagen, ja, das mit dem Hotelprojekt, das tun jetzt auf Eis legen, das lassen wir jetzt, solange ich Wahlkampf mache, ist vielleicht besser. Kriminell ist es nicht. Und vor allem, nein, kriminell ist es nicht. Ja. Und vor allem, und das ist der Hauptpunkt, Collusion ist es eben auch nicht. Man muss, erstens ist der Trump nie auf Moskau geflogen, obwohl der Cohen das einmal anscheinend ein bisschen vorgeschlagen hat. Aber der Trump nicht. Der Trump hat nie das Gespräch gesucht zum Putin, weil die Investoren in Moskau haben ja dem Cohen anscheinend gesagt, wäre noch gut, wenn mit dem Putin einmal ein bisschen reden und so weiter. Tatsache ist, der Trump ist nie auf Moskau gegangen, hat mit dem Putin nicht über das Geschäft geredet. Zweitens noch eines. Collusion heisst, der Putin und der Trump sind zusammen gesessen und haben gesagt, die Wahlen entscheiden wir für uns, weil es ist ganz wichtig für mich, Putin, dass du Präsident bist. Das hat man bis jetzt noch nicht bewiesen und ich kann damit jeder Wett sagen, das wird Herr Mueller auch nicht können beweisen in seinem Report. Es wird nichts passieren.
Mach keinen Wett, du verlierst mich sicher. Weil alle die Leute von Trump, was du erzählst, ist nur Unsinn. Wir sind nicht in der Zeit, wo nur zwischen zwei Leuten Collusion stattfinden kann. Es können auch die Mitarbeiter machen. Und alle, die ja gelogen haben, von Roger Stone, wo auch gesagt haben, sie hätten gelogen und gestanden haben vor Gericht, der Michael Flynn, der George Papadopoulos, der Paul Manafort, der Rick Gates, der Michael Cohen, alle die haben das gemacht für den Trump.
Aber es war nie eine Collusion gewesen, nie nicht. Es ist kein einziges Gespräch stattgefunden, wo der Putin oder Leute, die Putin näher gestanden sind oder der Regierung gesagt haben, wir unterstützen dich im Wahlkampf und die Gegenleistung ist, du musst zum Beispiel die Sanktionen aufheben. Das hat man bis jetzt nicht können beweisen. Das ist das, was sie beweisen wollen. Aber sie wollen natürlich immer sagen, wir wollen alles andere beweisen.
Hey, Markus, ich würde ein bisschen zurückposten bei. Wir haben immer noch das Meeting am 16. Juni, wo der Paul Manafort war, wo die Russen gekommen sind und haben gesagt, we have dirt on Hillary. Sie haben das gemacht. Dann weisen wir mit WikiLeaks Verbindung etc. Aber schau mal.
Es ist noch nichts rausgekommen. Sie haben gesagt, wir haben Dreck. Sie haben aber nichts geliefert. Sie haben gar nichts geliefert. Und das Zeug, das WikiLeaks gebracht hat, war zwar peinlich für Hillary, aber es waren alles Bagatellen. Das war nicht Dirt, wo Hillary vernichtet hätte.
Komm, wir wollen nicht ins Detail gehen. Tatsache ist, die Schlinge zieht sich immer mehr zu.
Ja, das sagst du also seit zwei Jahren.
Nein. Ja, alles im Bericht ist noch nicht rausgekommen.
Ja, seit zwei Jahren suchte.
Nein.
Nach zwei Jahren suchte nach einem
Smoking. Und weißt du, wer das weiss, dass sich die Schlinge zuzieht?
Nein.
Der Donald selber.
Nein.
Darum ist er so total nervös und geht auf den Mueller los und weiss, im Januar sind die Demokraten dann dort dann drücken. Und dann geht es auch los gegen den Donald Jr., gegen die Ivanka, gegen alle. Du musst schauen. Also ich würde jetzt mal ganz gut durchschnaufen und im Januar reden wir wieder über das.
Dass er über den Mueller blöd redet, das macht er schon seit zwei Jahren. Das ist
nicht
Neues.
Stimmt nicht.
Und ich will nicht ausschließen. Dass es politisch für ihn schwierig wird im Januar, wenn er ein Repräsentantenhaus hat, das gegen ihn steht, das ist klar, das ist logisch. Aber dass es ein Impeachment gibt, unsicher.
Glaube ich auch
dass
nicht.
Es je einen Bericht gibt, wo der Mueller irgendetwas nachweisen kann, wo das nachweist, was die Verschwörungstheorie, wo du, der König der Verschwörungstheoretiker, Kritiker, die ganze Zeit behauptest, dass nämlich Russland eine Rolle gespielt hat bei der Wahl von Trump, das wird nie der Fall sein. Wie es nicht stimmt.
Völlig Unsinn.
Es ist eine Verschwörungstheorie.
Nein, wir wissen es ja. Es ist alle 13 amerikanischen Geheimdienste haben es bestätigt.
Die haben ja auch gesagt, Massenvernichtungswaffen gibt es im Irak. Das sind die gleichen Geheimdienste.
What about this? Wir haben wieder mal. muss irgendein Beispiel bringen. Ich bin froh,
weil
dass
du kein Argument hast.
Weil du nicht zum Louis Gattas gekommen bist.
Nein, also. Louis Gattas könnte man wahrscheinlich auch solche Beispiele bringen.
Gut, also man merkt, er ist irgendwie also, ich muss noch ganz kurz am Schluss muss man noch sagen, es ist ein Klimabericht rausgekommen. Vor etwa zwei Wochen, zwar versteckt an einem Tag, wo eben Black Friday war, hat man das Gefühl gehabt, das wird dann niemand richtig zur Kenntnis nehmen. Das sind Leute, die von Trump eingesetzt worden sind. Und die haben in einem 1200 Seiten starken Bericht gesagt, die wirtschaftlichen Folgen, nicht nur die ökologischen Folgen, werden so massiv sein, dass Amerika sehr stark geschädigt wird. Der Trump hat gesagt, ja, ich habe das nicht gelesen, ich glaube jetzt einfach nicht an das. Mhm. Und hat dann also vorgeschlagen, das habe ich noch gut gefunden, wo dann die schweren Waldbrände waren in Kalifornien, man soll die Blätter besser am Boden rächen, dann gäbe es keinen Waldbrand mehr. Finnland mache ich das auch so. Auf dieser Ebene findet das statt.
Roger, das ist eben das Dumme an euren Gegner vom Trump, dass er den Trump so blöd darstellt, dass er euch immer wohlfühlen könnte, dass er immer das Gefühl hat, leck, wir sind so intelligent. Wir sind so intelligent. Dabei ist es ganz einfach. Erstens, Kalifornien hat der Trump einen Punkt. Es ist eindeutig, dass die Waldbrände haben damit zu tun, mit einer ganz bestimmten Umweltschutzpolitik, die in der Kalifornien gelaufen ist in den letzten 20 Jahren. Zum Beispiel, dass man eben zum Beispiel das Holz einfach liegen lässt, das ist ein riesen Problem. Das ist aber ein anderes Thema. Hast du den Bericht gelesen?
Die
wo rauskommt, der Klimabericht? Es ist so, sie nehmen da, dass die amerikanische Wirtschaft von jetzt bis Ende Jahrhundert um etwa, glaube ich, 200% oder 300% wächst. Also 300%. Und wenn wir nichts machen gegen den angeblichen Klimawandel ist nicht angeblich, den gibt es. Aber gegen die Klimaerwärmung, die man je nachdem kann verschieden prognostizieren kann. Wenn wir nichts dagegen machen, haben wir anstatt 300% Wachstum 290% Wachstum. Das ist die Aussage von dem Bericht. Lesen genau.
Das ist falsch.
Nein, das ist nicht falsch. Geh
und anschauen. Darf ich sagen, was drin steht? Das heisst,
ja, du hast es gar nicht gelesen.
Es wird im Vergleich zu dem, wo, wenn wir etwas machen, um 10% zurückgehen. Das ist nicht nur das, was du jetzt gesagt hast, 3%. Um 10% zurückgehen.
Ja, 10, aber vor dem Hintergrund von einem Wachstum von 300%. Ja. Anstatt 300% ist die Wirtschaft nachher 290% gewachsen.
Nein, das ist dann wenn nur 3%.
No big deal.
Bis dann hat es auch viel mehr Amerikaner und so weiter. Man weiss, die Nation wächst. Also der Trump nimmt das nicht zur Kenntnis.
Nein,
alle von der Welt nehmen es zur Kenntnis.
Das stimmt nicht.
Beim G20 nehmen es alle zur Kenntnis.
Ja, Dutzende von Artikel bringen, die das auseinandernehmen. Der Bericht ist nie so schlimm, wie er nachher von diesen Medien dargestellt worden ist, die du jetzt zitierst.
Es ist immerhin am Trump seine Leute, die das gemacht haben. Und jetzt muss man einfach sagen, der Klimaleugner Markus Somm zusammen mit dem Klimaleugner
Wieso sagst du jetzt das? Habe ich dich jetzt beleidigt? Habe ich jetzt gesagt, du seist ein Kommunist, ein Rassist? Was könnte ich noch sagen?
Nein, du sagst, stimme ich nicht, dass du drin steht.
Klimaleugner ist eine birrenweiche Umschreibung von Leuten, die anderer Meinung sind, was den Klimawandel betrifft.
Okay.
Das finde ich eine absolute Beleidigung.
Gut.
Man kann über jedes Thema anderer Meinung sein. Auch unter den Wissenschaftlern ist die Meinung nicht gemacht.
Doch.
Es gibt keinen Grund, dass du jetzt hier so beleidigend austeilst.
Es gibt unter der Wissenschaft, unter seriösen Wissenschaftler gibt es keinen Unterschied. Es gibt nur noch solche Leute, wie Donald Trump, der sagt, ich habe den Bericht nicht gelesen, aber ich bin kein Gläubiger.
Das stimmt nicht, Roger. Ja. Und schau mal, sonst würdest du gar nicht müssen sagen, Klimaleugner, weil das sind immer die Leute, die Debatten nicht mehr ertragen, weil sie kein Argument haben.
Ich ertrage es auch nicht mehr, mache darum jetzt Schluss.
Gut, also stimmt, also gut, wir hören jetzt auf.
Genau, also heute Abend wird es wahrscheinlich ähnlich schlimm. Bei Schawinski ist Tamara Funicello.
Ah ja.
Die ist eine, die sagt, also, dass die toxische Männlichkeit ist das Problem.
Ja, da bist ja du Experte.
Siehst
du? Das ist jetzt auch Beleidigung.
Das ist einfach peinlich. Aber gut, peinlich ging irgendwo hin. Also heute Abend. Und das wird sehr interessant. Wir reden über Gewalt gegen Frauen, ihr Hauptanliegen, Stellung der Frau in der Gesellschaft. Dazu habe ich dann ein paar kritische Fragen. Nächste Woche dann on Tour. Man kann uns sehen im Fistfight direkt im Casino Zürich. Und wenn wir schauen, zum letzten Mal in diesem Jahr. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Guten Abend und viel Spass im Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.